Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute sprechen wir über Außenseitertum, über Scham, aber es geht auch um Aktivismus und um die Verantwortung, die wir für uns und für unsere Umgebung, unsere Umwelt haben. Und wenn ihr jetzt glaubt, das passt alles nicht in ein Gespräch, dann lasst euch überraschen. Denn mein heutiger Gast ist ein Mann, der sich, den ganz viele kennen aus Filmen und Serien und der sehr gut unterhalten kann, aber der auch sehr gut denken kann. Und genau das probieren wir jetzt. Herzlich willkommen, Simon Schwarz.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Lieber Simon, du bist Schauspieler, Kabarettist, Podcaster gemeinsam mit deinem Freund Manuel Rubey. Und filmisch kennt man dich aus wirklich unzähligen Serien. Du bist Romy-Preisträger und die Eberhofer-Krimis sind vielleicht das, was die meisten jetzt so im Blick haben. Aber du bist jetzt auch Autor. Dein Buch heißt Geht's noch? Betrachtungen eines Überforderten und ist im Überreuter Verlag erschienen. Und auf das zentrale Anliegen, was ich glaube, was du mit diesem Buch auch erreichen möchtest, kommen wir noch. Aber ich möchte mit einem persönlichen Thema starten, weil es mich berührt hat auf mehreren Ebenen. Und das Thema ist Scham und das Gefühl, irgendwie so nicht dazu zu gehören. Warum denkst du, ist das so ein bedeutendes Gefühl in deinem Aufwachsen und Leben gewesen, diese Scham?
Naja, ich glaube, dass die Scham generell ein ganz schöner Motor ist für Negatives und Positives. Ja, also das muss ich vorweg schicken, so ein bisschen. Warum war es bei mir so ein Motor? Ich glaube, also ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es noch keine Diagnose für ADHS gab und hatte unter Umständen auch noch andere Probleme auch, nicht nur das. Auf jeden Fall wurde ich abgestempelt, ganz klar, als sozial schwer eingliederungsfähiges Kind. Deswegen. Entschuldige. Und das alleine hat schon irgendwie mir den Eindruck gegeben, dass ich eindeutig anders funktioniere als alle anderen oder anders bin als alle anderen. Ja. Das hat im Kindergarten angefangen, dass ich einfach tatsächlich lustigerweise meine ersten Erinnerungen an den Kindergarten sind Erinnerungen, Simon, hör auf damit, das machst du falsch und so weiter. Also meine ersten Erinnerungen sind, das machst du falsch oder das kannst du nicht oder pass auf. Nicht von meinen Eltern, muss ich sagen. Ja. Weil meine Mutter ist wirklich völlig anders. Meine Mutter ist eben Aktivistin gewesen und hat ein sehr, wie soll ich sagen, aufregend ist der falsche Begriff, aber ein sehr, 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 sehr erfüllt, nicht erfüllt, sondern einen vollgefüllten Tagesablauf gehabt, weil sie sich mit ganz vielen politischen Themen beschäftigen musste, mit Recht, und hatte einen älteren Sohn, der super funktioniert hat, der inzwischen Professor ist, die Technische Universität leitet in Bielefeld, theoretischer Physiker ist, der wirklich, wo einfach alles 1A ging und dann kam der Kleine nach, wo einfach der ständig auch noch Betreuung gebraucht hat. Ja. Und das ist natürlich, macht das was mit einem. Ich glaube, dass ich relativ resilient bin. Ich glaube, dass ich das alles verhältnismäßig gut verdrängen konnte, gut wegstecken konnte. Aber meine ganze Entwicklung war dadurch ein bisschen anders. Und sie war deswegen auch nochmal anders, weil ich ja ganz andere Vergleichswerte hatte, Entschuldige. Weil meine Vergleichswerte waren ja die, man ist perfekt, man ist engagiert, man ist, also das, was ich mir heute erwünsche von der Gesellschaft, das waren ja meine Vergleichswerte. Meine Vergleichswerte waren nicht die, meine Mutter liegt zu Hause arbeitslos auf der Couch und hat selber keinen Plan vom Leben und mein Vater auch nicht, der geht am Abend saufen und kommt betrunken und die Bude war vollgeraucht, sondern mein Blick auf die normale Welt war diese perfekte Blase eigentlich. Ja. Und umso mehr war ich in einer völlig anderen Situation. Ja. Und das war erkennbar in der gesamten Familie. Der ist einfach anders. Mit dem wird es Probleme geben.
Du hast schon gesagt, dass du zwar eben dieses Anderssein hattest und auch gespiegelt bekommen hast, dass aber deine Familie und eben deine Mutter insbesondere trotzdem sie doch nicht wusste, dass du eben ADHS hast und deswegen eine Diagnose eigentlich hast und das auch nicht so schlimm ist, by the way. Aber das hat wahrscheinlich sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass du dich eben in deinem Selbstwert trotzdem hast entwickeln können, weil wenn man so außen steht, dann hat man, du hast schon gesagt, vielleicht ist es auch was Positives, aber bis man dorthin kommt, das zu erkennen, dass es was Positives ist, hat man ja ständig das Gefühl, ich gehöre zu dieser Gruppe nicht dazu, zu welcher auch immer, Schule, Freunde.
Genau, also genau, man steht außen, das stimmt. Also ja, das ist eine heikle Frage mit dem, kann man sich da gut entwickeln oder nicht entwickeln? Weil auf der einen Seite, ich glaube, eigentlich kann man sich da ganz gut entwickeln, ja, das stimmt. Weil man lernt, alles anders zu betrachten. Aber es funktioniert, glaube ich, nur dann, wenn du irgendwann diesen Schub bekommst und sagst, oder irgendwann irgendeiner da ist, der an dich glaubt und sagt, okay, aus dem wird schon noch was. Dann, glaube ich, funktioniert das. Wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, funktioniert das gar nicht, weil dann ist das die Normalität und dann, glaube ich, kommt auch keine Reflexion über das irgendwann. Weil ich muss ja, also, dass ich ADHS habe, das ist eigentlich relativ nebensächlich, weil da bin ich, weiß ich nicht, glaube ich, vor 5 Jahren draufgekommen erst. Das ist nicht so lange her. Und ich bin draufgekommen, oder ich habe mir das immer, wie meine beiden Großen in der Schule waren, immer gedacht, bei anderen Kindern, die so ADHS haben, das ist lustig, das ist so ähnlich wie bei mir. Ja. Aber man weiß, glaube ich, erst seit 2006, dass das Erwachsene, dass das bleibt. Ja. Dass das ja keine klassische Krankheit ist, sondern ich glaube, es ist eine Neurodiversität. Ja. Und sind Synapsen, die sich nicht zusammenschließen, sondern andere Wege suchen und nicht diese normalen Verbindungen gehen. Das weiß man relativ früh erst. Also da war die Wissenschaft nicht so weit. Wie auch immer. Irgendwann habe ich gecheckt, dass ich trotzdem was erreichen kann. Dass ich trotzdem, obwohl ich das alles anders erlebt habe als alle anderen in meinem Umfeld und auch den Weg, den ich dann eingeschlagen habe, der ja aus einer pseudo-intellektuellen Gruppe eigentlich ist, also ich würde sagen Kunst, Hochkultur, Schauspieler, Regisseurinnen, also mein Umfeld, in dem ich mich arbeitstechnisch bewegt habe, würde sich ja per se schon mal als intellektuell bezeichnen, auch wenn das nicht stimmt. Ja? Also viele sind weit davon entfernt, aber das ist ja egal. Eins haben sie haben alle maturiert und sie haben alle irgendeine Ausbildung gemacht. Viele haben auch noch studiert die ersten paar Jahre, Philosophie, Literatur, Theaterwissenschaften, irgendwas in die Richtung. Das heißt, sie können alle unfassbar blenden. Mit angelesenem Wissen, mit Fachwörtern, mit Fremdwörtern. Also das hat mich natürlich ganz lange wahnsinnig gelähmt, ja? Weil ich mir gedacht habe, wieso wissen die das alle? Wann haben die das alle gelesen? Ja? Und dann irgendwann bin ich draufgekommen, komisch, die handeln aber in manchen Situationen total absurd. Und das stimmt doch überhaupt nicht, was sie sagen. Es hat aber lange gedauert, ja. Und das ist irgendwie dieses Denken, hat sehr spät eigentlich eingesetzt, wo ich das Gefühl hatte, aha, okay, das ist gar nicht so, ich bin gar nicht so viel anders als die, ich funktioniere anders und tue mir bis heute schwer mit manchen Fremdwörtern, verwende manchmal Wörter falsch, weil ich sie einfach so schnell nicht rausbringe, sondern dann einfach was Falsches sage, aber stelle fest, irgendwann einmal, aha, die haben gar nicht mal so, also gerade in der Politik und im Buch geht es auch viel um Gesellschaftspolitik und um Politik, weil Politik ist einfach für mich ein großes Thema. Ja. Gesellschaftspolitik ist auch ein Riesenthema für mich. Und irgendwann stellt man fest, okay, von Geopolitik haben die ja überhaupt keine Ahnung. Ja. Und die sind sogar in dem Job, der arbeitet im Auswärtigen Amt in Deutschland. Ich rede mit dem ganz lange und stelle fest, der hat gar nicht mehr Ahnung von Geopolitik als ich, sondern eigentlich sogar weniger. Ja. Der hat zwar irgendwelche Briefings bekommen, aber eigentlich weiß er gar nicht so viel, weil er sich nicht für die letzten, weiß ich nicht, 200 Jahre interessiert hat oder warum auch immer. Ja. Und das hat dann ist es erst richtig losgegangen, dass diese Schwäche eine Stärke wurde. Und warum wurde diese Schwäche eine Stärke? Weil ich glaube, dass wir in, vor allem in der westlichen Welt, gerade in der Politik, eine Sicht haben, die aus einer privilegierten Bildung heraus entsteht. Und die Mehrheit der Gesellschaft, die Mehrheit der Bevölkerung auf dieser Erde hatte das nicht. Das heißt, sie reagiert anders. Ich glaube, das ist der Grund, warum Populisten so gut funktionieren. Weil Populisten einfach das wegnehmen, dieses, hey, ich bin besser, ich habe eine gute privilegierte Bildung und deswegen weiß ich mehr. Weil per se ist es so, intellektuell sind ungefähr, ich glaube, Wiesmann, glaube ich, hat das gesagt, 5% der Bevölkerung sind intellektuell, der Rest nicht. Das verändert sich nicht. Auf der Universität sind das auch nicht mehr, weil es sind nicht diese 5%, die nur studieren, sondern die sind durch alle Gesellschaftsschichten. Das ist sehr divers. Ja. Es kann ein Bauer genauso intellektuell in Wirklichkeit von seiner Veranlagung sein wie ein Professor für, keine Ahnung, für irgendwelche Kugellager, also für irgendwas Technisches. Ja. Das stimmt nicht. Das hat ja viel was mit einer Bildung und mit der Chance der Bildung zu tun. Und Schule, wie wir sie erleben, hat viel mit der Möglichkeit, wie kann ich lernen, zu tun und weniger, wie intellektuell bin ich. Mhm. Also man versucht vielleicht langsam dahin zu gehen, die Kinder müssen lernen können, ja. Aber im Großen und Ganzen wird nicht der Intellekt herausgeholt, sondern das möglichst viel Wissen anzueignen. Und das hat was mit Aufnahmefähigkeit zu tun.
Ja, das ist ja, bei unserem Bildungssystem wird das ja auch von manchen kritisiert, weil sich das ja wenig im Verhältnis ändert, weil immer noch versucht wird, wie durch einen Trichter möglichst viel in diese Kinderköpfe hineinzuprügeln. Und dann kommt das dazu, was du gesagt hast, okay, entweder man findet mit sich ein System, da bestmöglich zu funktionieren, aber es wird halt komplett auf Talente oder Fähigkeiten oder soziale Ausstattung reagiert, sondern das ist das System, du passt hinein oder du passt nicht hinein. Du hast gesagt, ich bleibe noch einen Moment dabei, du hast gesagt, es muss auch jemand an einen glauben.
Ja.
Und das schreibst du auch im Buch, dass es doch auch manche Lehrkräfte auch waren, die dafür gesorgt haben, dass dein Bildungsweg, auch wenn er nach der Pflichtschule ja dann geendet hat, aber dass der trotzdem bestmögliche Wendungen kriegt. Und du kannst dich auch gut erinnern an diese Lehrkräfte. Was hat das mit dir gemacht sozusagen, dass jemand dich sieht und erkennt und eben dieses an dich glaubt?
Es gibt wissenschaftliche Studien dazu tatsächlich, die belegen von der in New York, ich glaube, es ist die, ich weiß nicht, welche Universität das war in New York, die haben eine Studie gemacht über, glaube ich, 20 Jahre. Da haben sie in Problembezirken Kinder begleitet, von klein bis, also diese 20 Jahre, von 6 bis, keine Ahnung, bis 26 oder was auch immer, also unterschiedlich ein bisschen, aber in diesem Rahmen. Und haben festgestellt, egal aus welcher Schicht du kommst, wenn du irgendwie eine Person in deinem Umfeld hast, die an dich glaubt und der Meinung ist, aus dir wird was, sind diese Kinder um fast das Doppelte resilienter als alle anderen. Und ich hatte Lehrer, ich hatte aber auch, muss ich sagen, meine Mutter, auch wenn sie verzweifelt war, und meinen Vater, die immer wieder fest an mich geglaubt haben. Und lustigerweise gab es auch im Umfeld meines Vaters einen, das war der Heger, war ein Arbeitskollege von ihm, und dann erinnere ich mich auch noch sehr gut, der war immer der Überzeugung, aus dir wird was, aus dir wird was. Ja. Also es gab einige Figuren und, wichtig, 4 Jahre lang in der Hauptschule, es ist so eine Gesamtschule, war das eine integrierte Gesamtschule, es war ein Schulversuch, wo man so Leistungsklassen besuchen konnte, damit man es vielleicht schafft, dann tatsächlich auf eine höhere Schule weiterzugehen. Ganz interessantes System eigentlich. Ich glaube, bei mir hat es nicht funktioniert, aber könnte sein, dass es funktioniert. Ich weiß es nicht, gibt es aber nicht mehr den Versuch, aber ja, es war jetzt nicht uninteressant. Und der Walter Mohl war einer, das war mein Klassenvorstand, und der hat halt auf meine Eltern sehr stark eingeredet immer und seine Eltern hatten einen Buchladen, ich glaube, er hat die Buchhandlung auch übernommen, was sehr lustig ist. Also er war einer, der halt irgendwie schon offen war und so. Und der hat immer irgendwie, der hat wahnsinnig an mich geglaubt, ja. Und hat mir diese 4 Jahre auch wirklich sehr geholfen, glaube ich, dass ich da überhaupt irgendwie durchkomme. Und ich erinnere mich halt sehr, sehr daran, dass das alles für mich in Momenten, wo es schwierig war, konnte ich mich darauf besinnen, dass es Menschen gibt, die an mich glauben. Und das ist was einem wirklich, also aus meinem Gefühl heraus, das hilft einem. Das hilft einem einfach. Das sind Rettungsanker ist fast ein zu großes Wort dafür, ja. Aber das sind so kleine Stützen, ja. Das ist wie, blöder Vergleich, wie wenn man Krafttraining macht und der Trainer steht hinter einem und man denkt sich, ich komme da nicht mehr hoch und der steht hinter einem und greift das Gewicht nur an. Mhm. Und du hast das Gefühl, ja, jetzt hilft er dir gemeinsam hoch. Aber es ist so. Obwohl er dir nicht mitdrückt, stabilisiert er dich vielleicht irgendwo. Und das bisschen Stabilisieren in die richtige Richtung, und das ist eine mentale Stabilisation, bringt dich gleich wieder und hilft dir da wieder raus. Und das macht einen dann, glaube ich, schon sehr, kann einen schon stark machen, ja, glaube ich.
Ja,
das kann da schon was draus machen aus dem Ganzen.
Ja, das, wie du dich beschreibst und auch deine Entwicklung beschreibst, das ist natürlich extrem reflektiert. Also das ist schon, finde ich, eine große Leistung, das auch so benennen zu können und sich auch eben daran so anhalten zu können. Was mir aufgefallen ist, jetzt auch, wo ich das Buch gelesen habe, du hast eine sehr starke Beziehung zum Boden. Also Boden fasziniert dich und Boden ist auch immer irgendein bisschen Erdung. Also alles, was sozusagen,
ja, kann man wo man so drauf sehen, ja,
steht, ja. Und wenn man zu dem einen Bezug hat, das, glaube ich, das macht schon auch was dazu. Aber vielleicht kannst du selber erzählen, was du mit dem, warum dir der Boden so wichtig ist. Ich habe ein Zitat, irgendwie habe ich mir gemerkt, dass es interessant ist, wie wurscht uns der Boden ist, außer beim Wein.
Ja.
Beim Wein auf einmal ist der Boden sozusagen für alle logisch erklärbar, ja, das Allerwichtigste. Ja. An und für sich ist uns aber der Boden egal, weil wir den versiegeln und schlecht behandeln. Was ist dein Zugang?
Also zunächst einmal interessant, dass du sagst, es hat auch was mit Erdung zu tun. Es stimmt ein bisschen. Ich habe es so nie gesehen, also dass es einen erdet, das habe ich so nicht gesehen, aber auch da gibt es wieder eine Studie. Das ist wirklich interessant. Leute, also wenn du Gartenarbeit machst oder in einer gesunden Erde arbeitest, ja, dann macht das Menschen erwiesenermaßen glücklicher. Also insofern, finde ich, kann man da ganz gut anschließen an die Erdung irgendwie, weil das ja die Leute tatsächlich glücklicher macht. Mhm. Und wenn du glücklicher bist, bist du auch automatisch geerdeter. Mhm. Könnte man zumindest, weiß nicht, ob das haltbar ist, aber man könnte sich das so zusammenräumen. Ja. Und warum ist Boden so lustig oder so wichtig? Boden ist was Großartiges. Boden ist nämlich in Wirklichkeit nicht der geologische Grund oder so. Also so weit gehen wir gar nicht rein in den Boden, sondern wir nehmen diese ganz dünne Schicht. Das ist eigentlich die Haut der Erde. Und das ist eine ganz dünne Schicht. Und auf diese Haut passen wir auch auf. Wenn wir uns kratzen, dann spüren wir das sehr schnell. Wenn wir einen Ausschlag haben, dann juckt das. Also wir merken sehr schnell, wenn unsere Haut was hat. Und der Boden, von dem wir sprechen, das ist die Haut der Erde. Und die ist unterschiedlich dick. Und manchmal beträgt sie nur, das ist eine Humusschicht, die manchmal nur einen Zentimeter beträgt und die ist kostbar. Denn diese wichtige Schicht ist die Grundlage dafür, dass wir uns überhaupt ernähren können auf dieser Erde. Hm. In Wirklichkeit macht das noch viel mehr. Die speichert Kohlenstoff zum Beispiel. Ja? Also die reduziert unsere CO2-Emissionen in der Luft. Das holt was raus. Ja? Moore speichern unfassbar viel CO2. Also Boden ist was elementar Wichtiges für uns, was wir überhaupt nicht verstehen. Wir trampeln auf diesem Teil herum. Ja? Wir versiegeln den, wir betonieren den zu, wir stellen da Häuser drauf und so weiter und achten gar nicht darauf, was das für ein wertvolles Gut ist. Ja? 1 Zentimeter Humus hat fast 100 Jahre braucht es, bis es also im guten Zustand ist und verwendbar ist. Ja? Das können wir auch technisch nicht herstellen, sondern wir können nur durch Pflege, durch Anbau von Energiepflanzen, dass wir das immer wieder fräsen und so weiter. Also wir müssen sehr sorgsam mit diesem Boden umgehen. Gerade Frauen wissen, wie sehr sie auf ihre Haut achten, wie viel Cremen sie oft ausprobieren. Ja? Männer machen das Gleiche. Ja? Gerade junge Männer, die über nichts nachdenken, aber sie denken nach, ob sie genug Muskelmasse haben und ob ihre Haut schön ist. Ja? Und in der Natur machen wir das nicht. Und das ist völliger Quatsch. Da sehen wir, wie weit wir weg sind von dem, was wir brauchen zum Überleben als Menschheit überhaupt. Ja. Und deswegen ist mir der Boden unfassbar wichtig, weil ich das Gefühl habe, eben deswegen habe ich das geschrieben, beim Wein, ja, was für ein toller Boden und so. Also, da kommen die Leute ins Schwärmen, haben überhaupt keine Ahnung vom Boden und kommen ins Schwärmen, dass es so sein muss. Und wenn dir der Weinbauer was über Boden erklärt, ist selbst der Rechtspopulist, so rechts kann er gar nicht sein, ist er der Meinung, natürlich, deswegen trinken wir jetzt den Wein. Und das ist ein guter, das ist ein guter Boden. Es ist sogar, das ist das Absurde, gerade bei den Nazis, ja, die von Boden sprechen, der Boden, der Mutterboden, die Muttererde, dann dieses, also weißt du, die haben ja alle Begrifflichkeiten und nichts davon ist irgendwie in ihrem Hirn angekommen und oder verstehen sie überhaupt. Das sind einfach nur Begrifflichkeiten. Sie haben aber keine Ahnung vom Boden und wissen gar nicht, was das bedeutet. Ja. Und das ist, deswegen finde ich den Boden in vielerlei Hinsicht unfassbar faszinierend. Ja.
Was denkst du denn, warum sind wir gerade, was den Boden betrifft, um da noch einen Moment zu bleiben, so weit weg? Jetzt, es geht viel um Klimaaktivismus in deinem Buch, da können wir auch noch stärker drauf einsteigen. Aber das heißt, viele Dinge sind eigentlich in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Also, keine Ahnung, der Wald, die Luft, das Wasser und der Boden eigentlich gar nicht. In Österreich sind wir immer noch Weltmeister darin, Boden zu versiegeln. Wir haben unsere kleinen Strukturen so verändert, dass es alles an der Peripherie einfach um noch mehr drauf zu bauen. Ja. Wenn man über Wien oder wenn man über Österreich fliegt, wenn man von irgendwo nach Hause kommt, dann sieht man Einfamilienhäuser, Pools ohne Ende. Jeder braucht sozusagen sein eigenes und wir achten überhaupt nicht drauf. Also es ist nicht, wir achten nicht drauf. Ich glaube, es ist wirklich nicht im Bewusstsein, was wir da machen. Was denkst du, warum ist gerade der Boden so ein blinder Fleck bei uns?
Weil der Boden mehr oder weniger Dreck ist. Ja? Also der wird auch von vielen Wissenschaftlern dann als Dreck bewusst bezeichnet, ja? Weil sie weil der Mensch, das halt, das ist das, was am Boden liegt, ja? Das ist, und er gibt es auch als gegeben, ja? Ich finde, das ist, wir sind über tausende Jahre haben wir uns entfernt von indigenen Religionen. Ja? Wenn wir die Religionen anschauen, dann sind ja so auch immer noch indigene Völker, haben das ja immer noch, haben eine andere Verbundenheit zur Natur und bedanken sich anders. Und für die ist das alles ein großer Kreislauf. Ja? Und wir haben in unseren Religionen sehr früh uns auf das Menschliche konzentriert und den Mensch in den Vordergrund gestellt und dann vor allem den Mann in die Perfektion geführt. Und unsere führenden Religionen auf dieser Erde sind ja alle wahnsinnig männlich dominiert. Ja? Und es ist was, ich fände es genauso schlimm, wenn es nur eine Frau wäre sozusagen, sondern es ist einfach der Mensch, der im Vordergrund steht. Ja? Und der Mensch in seiner Perfektion und der Mensch als höchste Spezies. Ja? Der Mensch, der oben am, das ist in Religion, also der Mensch steht oben und versucht irgendwie, selbst im Buddhismus geht der Mensch ins Nirvana und nicht alle Tiere oder so. Also das ist ja irgendwie, also egal wo, das ist, und wir haben ein Denken, das sehr früh woanders hin abgebogen ist, nämlich fast narzisstisch, ja, auf uns konzentriert, ja. Und haben das alles andere, haben das total verloren. Ja? Also ich meine, das ist ja, wenn man es zu Ende denkt, ist es ja absurd. Warum sollte, gehen wir von irgendeinem Gott aus, völlig egal welcher es ist, warum sollte ein Gott, und lassen wir ihn halt männlich, ist ja auch völlig wurscht, ob er männlich oder weiblich es ist, warum sollte eine Person, die ich anbete, die so angeblich so großartig und allwissend ist, warum sollte die einen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Tier und Mensch machen? Zwischen Lebewesen, zwischen Organismen. Wir wissen, dass wir technologisch nichts so perfekt machen können, wie die Natur es kann. Ich schreibe das eh, ein Apfelbaum ist perfekt. Apfelbaum, ja. Ja? Wir können nichts so gut machen wie die Natur, nichts. Das werden wir auch nie erreichen. Wir werden es nie erreichen, etwas herzustellen, was absolut keine Ressourcen verschwendet und absolut keinen Müll erzeugt und alle glücklich macht. Das werden wir nie schaffen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das können wir Menschen nicht. Wir sind nicht so perfekt. So, aber warum soll es plötzlich ein allwissender Gott oder von mir aus auch eine Göttin, wenn wir weiter zurückgehen, dass es auch Göttinnen gab, wenn wir jetzt nicht in, also wenn wir jetzt zu den Griechen und so weiter da zurückgehen und noch weiter zurückgehen, warum sollten die das nicht mitbedenken, wenn sie so perfekt sind? Das ist ein völliger Quatsch. Deswegen, ich glaube, wir haben uns wirklich, wir sind so eine so narzisstische Spezies, die sich so weit wegentwickelt hat, dass sie das Umfeld überhaupt nicht checken. Und jetzt müssen wir so narzisstisch sein und überlegen, ob wir die Menschheit noch retten wollen oder nicht. Das müssen wir uns jetzt überlegen.
Das ist ein gutes Stichwort, das Narzisstische und den Anspruch, was gut zu machen oder was zu retten. Ganz am Anfang und immer wieder geht es auch um diesen Aktivismus, um diesen heutigen Aktivismus versus den Aktivismus, den deine Mutter ganz stark gelebt hat und den, der dich ja auch geprägt hat. Du hast das Beispiel drinnen vom Social-Media-Aktivismus. Mhm. Also ich möchte die Frauen im Iran unterstützen, deswegen schneide ich mir eine Haarlocke ab und poste die, weil das soll sozusagen symbolisch dafür gelten, dass die sich verschleiern müssen und unfrei sind. Mhm. Und das hat mehr mit mir zu tun, wenn ich das richtig gelesen habe, weil ich dann auf Social Media quasi Credits kriege und Likes kriege, als damit zu tun, mich wirklich einer Sache zu widmen und dafür auch eben wie deine Mama auch wirklich physisch auf die Straße gehe oder in die Au gehe. Warum ist das so schwer für uns heutzutage, uns für was zu begeistern und zu aktivieren und dann so wenig zu berühren mit dem, was wir da tun? Ist es wirklich, weil es Social Media ist? Weil das eben das Gerüst so diffus ist, wo man eben keine gute Berührung erreichen kann? Oder liegt es daran, dass wir es einfach nicht ernst genug meinen, diese Klimaaktivisten und Aktivistinnen von heute?
Ich glaube, sie meinen es schon sehr ernst. Ich will das privat den Leuten gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, dass es die falsche Plattform ist. Und ich glaube, dass es der falsche Aktivismus ist. Ich schreibe das auch Aktivismus und da gibt es auch tatsächlich, das ist immer wieder bei Studien, aber Studien sind halt wichtig, weil irgendwie dafür haben wir die Wissenschaft, dass wir manche Sachen belegen können oder bei manchen Sachen noch nicht so ganz sicher sind und bei manchen Sachen aber so viele Untersuchungen und so viele Studien gemacht haben, dass wir sagen können, das sieht so aus, als wäre das so. Ja. Und eine Diversität in einem Aktivismus ist unumgänglich dafür, dass er bei der Bevölkerung fruchtet. Also wir wundern uns, warum Bauernproteste ganz schnell zum Erfolg führen in der EU, aber Menschen, die sich auf die Straße kleben, nicht. Mhm. Weil das eine geht sehr stark, hat man den Eindruck, das eine ist sehr divers aufgestellt, weil es sind wirklich Bauern, die unfassbar sozial divers aufgestellt sind. Das sind Biobauern dabei, das sind Bauern dabei, diese Landwirtschaft will man nicht einmal. Da will man nicht einmal in die Nähe kommen. Ja? Und dann sind aber dann auch Bürger und Bürgerinnen dabei. Also das ist wirklich, das ist sehr divers und kann deswegen relativ schnell zu einem Erfolg führen. Und wenn wir jetzt bei der Locke sind, bei Feminismus sind, bei Feminismus habe ich den Eindruck, geht es sehr stark in der eigenen Blase, geht es sehr schnell in einen Fundamentalismus. Und ein Fundamentalismus wird immer eine Gegenbewegung hervorziehen. Es wird immer ein Backlash geben. Es wird immer zurückschlagen, weil die Mehrheit sich angegriffen fühlt. Und wenn du dich durch Aktivismus angegriffen fühlst, dann führt das nicht zum Dialog. Und ohne Dialog, und das war, glaube ich, also es gibt Untersuchungen, wie viel funktioniert haben und wie viel nicht funktioniert haben, wie viel Revolutionen, aber auch wie viel Bewegungen haben was durchgesetzt und wie viel nicht. Und da ist es ganz klar, die in den Dialog getreten sind, die nicht mit Gewalt und nicht mit Aktionen gegen eine bestimmte Bevölkerungsschicht oder Bevölkerungsgruppe vorgeht, dass die erfolgreicher waren, deutlich erfolgreicher waren, als die, die ganz klar sagen, ihr seid schlecht und wir sind gut und so geht es nicht mehr weiter, jetzt schlagen wir zurück. Das sind leider Dinge, die nicht, so funktionieren wir Menschen nicht.
Aber gerade die Klimakleber, wenn man diesen Begriff nochmal verwenden möchte, waren ja doch grundsätzlich gewaltfrei. Sie haben niemanden angegriffen und haben doch die ganze Autoindustrie angegriffen, ja, haben aber genau. Am Ende nicht so große Forderungen gestellt, dass man sagt, können wir nachdenken über 100 km/h auf der Autobahn? Wäre das eine Möglichkeit? Das ist ja jetzt noch nicht fundamental, würde ich meinen.
Ich glaube, jeder könnte diese Forderungen, also auf jeden Fall würden wir deutlich eine Mehrheit finden für die Forderungen von den Klimakleberinnen. Ja? Würden wir eine Mehrheit finden, bin ich davon überzeugt. Aber die Leute fühlen sich, wenn sie am Weg, also im Auto, fühlt sich ja jeder, das ist ja etwas Unsozialeres als das Auto, gibt es kaum. Du bist alleine in einer Waffe. Egal wie schwach du bist, in deinem 2-Tonnen-Auto bist du eine Waffe, du bist eine Kampfmaschine. Und du bist völlig abgeschlossen von der Umwelt. Du hörst sie nicht, du siehst sie durch eine Scheibe, aber auch nur beschränkt. Und hast eine unfassbare Macht. Du trittst aufs Gas und kannst eine Geschwindigkeit erreichen, die du zu Fuß nie erreichen könntest. Du kannst dich fortbewegen in einer Art und Weise. Du bist geschützt. Du kannst durch Starkregen fahren, du kannst durch ein Gewitter fahren. Du könntest sogar durch ein Maisfeld brausen und steigst unverletzt aus. Ja? Das heißt, das ist wirklich eine Waffe. Ja? Und ich glaube, mit dieser Waffe schaltest du mehr oder weniger soziale Kompetenz in deinem Hirn komplett ab. Deswegen sagt man ja auch, also ich schweife da jetzt ein bisschen ab, aber es gehört irgendwie dazu, weil es eben nicht so schwarz-weiß ist alles. In Kopenhagen haben sie wirklich das beste Radwegesystem dieser Erde. Und das haben sie deswegen, weil sie in den 80er Jahren schon angefangen haben damit. Mhm. Und die haben so ein paar Regeln aufgestellt. Eine Regel besagt, ein Radweg muss so breit sein, dass zwei Fahrräder nebeneinander fahren können und ein Dritter problemlos überholen kann. Und sie dürfen nur in eine Spur gehen. Warum? Das ist das Entscheidende. Zwei Fahrräder nebeneinander sind was Soziales. Du wirst, wenn du immer jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit fährst, triffst du mehr oder weniger immer die gleichen Leute, weil die meisten immer gleichzeitig anfangen. Ja? Das heißt, du schließt Freundschaften, das ist sozial. Und dieses Soziale ist elementar wichtig dafür, weil du was, ein völlig, völlig anderes Glücksgefühl, ein völlig anderes in die Arbeit hineinfährst. Also die haben jetzt nicht nur irgendwie Unfallstatistiken sich angesehen, wie funktioniert es, sondern die haben sich eben auch so soziale Komponenten angesehen. Und das hast du im Auto nicht. Und jetzt komme ich zurück zu dem, die sich festkleben. Du fährst in die Arbeit. Die Leute sind gestresst, mit Recht sind sie gestresst, weil diese Arbeitswelt wirklich nicht angenehm ist. Ja. Wir haben es nicht geschafft, Gesetze zu schreiben, die den Leuten das ein bisschen erleichtern, die Arbeit. Und das liegt nicht daran, dass wir zu viele Stunden arbeiten, sondern es liegt hauptsächlich daran, dass unsere Kosten wahnsinnig hoch sind, dass Leute 60% ihres Einkommens von beiden Hälften für ihre Mietwohnung zahlen müssen. Da können die Leute nicht mehr entspannt sein, weil sie wissen, sie müssen zur Arbeit. Sie haben wahnsinnigen Stress, sie haben Leistungsdruck. Also wir sind ja eine nicht eine marktwirtschaftliche Gesellschaft, sondern eine absurd kapitalistische Gesellschaft. Ja? Eine gesunde Marktwirtschaft wäre das ja gar nicht. Das ist ja weit weg von einer Marktwirtschaft. Das ist ja wirklich ein gestörter Kapitalismus. Ja? Und das heißt, sie kommen mit einer wahnsinnigen Aggression in diesem Auto, Stress, haben wahnsinnig viele Probleme und dann ist Ende. Und du kannst mit dieser Maschine plötzlich nichts mehr machen. Du kannst alles machen und plötzlich nimmst du ihnen alles. Du entwaffnest sie auf einen Schlag. Sie sind machtlos. Und das macht, glaube ich, Leute unfassbar aggressiv.
Ja, es hat ja auch nicht zum Erfolg geführt, muss man ja
sagen. Keine Gruppierung wurde so schnell mit dem Terror verglichen, der RAF in Deutschland, wie die Klimakleberin. Was völlig absurd ist.
Lass uns trotzdem noch beim Aktivismus bleiben, weil ich das ganz spannend finde, was du jetzt auch gesagt hast über das Thema Arbeit. Weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist so viel los bei uns, momentan. Und auch wie ich das jetzt gelesen habe über den Aktivismus, wo deine Mutter auch dabei war, wo es darum gegangen ist, okay, man verhindert ein Atomkraftwerk oder was sehr einerseits Bedrohliches, aber da war noch kein Tschernobyl, wie man sozusagen dagegen aufgestanden ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da gab es auch noch die Zeit und die Freiräume, sich für sowas auch zu engagieren. Ich denke mir ich denke mir oft, dass es manchmal auch Verzweiflung ist, dass alles auf Social Media stattfindet, weil die Menschen eben arbeiten müssen, aber das, was sie erarbeiten, führt weder zu einem Haus noch zu irgendeinem sozusagen, bleibt halt gerade so, dass sich alles ausgeht. Aber es ist trotzdem riesiger Druck drauf und ich glaube auch, dass du total recht hast mit dem kapitalistischen Vergleich, dass es halt alles auf Maximierung ausgelegt ist. Auch wir Menschen sind auf Maximierung ausgelegt oder sollen, egal wie wir ausschauen, was wir leisten. Also das ist die Bewertungsskala, dass man gar keine Ressourcen mehr freischaufen kann, zu sagen, okay, wait, also worum geht es denn jetzt eigentlich und was ist jetzt relevant? Und wenn uns das Klima wichtig ist, dann müssen wir uns da hinein investieren. Aber wann soll man denn das alles noch machen?
Also ich glaube, wir schaffen relativ viel Ressourcen frei. Weil wenn du beobachtest, wie viel Zeit wir an unserem Smartphone verbringen mit Social Media, dann ist das schon ziemlich eine gewaltige Zeitspanne. Also es ist nicht so, dass wir keine Ressourcen hätten, glaube ich. Ja. Ich sehe diesen Druck. Ja. Ich glaube, die Verteilung ist es ein bisschen. Ja. Social Media haben wir, und ich kann mich noch gut erinnern an diese Diskussion, weil wir waren ja lange in den 90er Jahren der Meinung, dass das Internet jetzt tatsächlich die Befreiung der Menschheit ist. Ja. Weil jetzt kriegen wir die Demokratie überall hin und jeder, und das ist es. Ja. Das Internet ist ursprünglich für militärische Zwecke erfunden worden. Ja. Und dann ist es in eine, weil die das nicht wirklich gut verwenden konnten, ist es in eine andere Richtung gegangen. Und irgendwann plötzlich hat ein holländisches Magazin erkannt, aha, stopp, daraus kann man total viel Kohle machen. Man muss es nur so und so denken. Und dann ging es ab. Ja? Und wir haben, ich kann mich auch an die Diskussion erinnern, die Datenschutzdiskussion. Und da habe ich irgendwann auf Deutschlandradio Kultur ein spannendes Interview von einem Datenschützer gehört, hat gesagt, naja, solange wir mehr Nutzen davon haben, werden wir auf das Negative immer verzichten. Ja? Also wir werden immer, wenn wir uns deutlicher Gewinn da ist, und das ist das Smartphone, ist ein deutlicher Gewinn da, werden wir die negativen Folgen einfach einmal verdrängen. Das werden wir nicht wahrnehmen. Ja? Da kannst du alles reinmachen, weil es für uns offensichtlich ein solcher Sprung ist in unserer Arbeitswelt und in unserer privaten Welt, weil wir so viel Tolles dadurch erleben. Was natürlich Quatsch ist. Wir haben nicht mehr Zeit gewonnen, weil wir einen Computer haben. Wir verbringen jetzt einfach mehr Zeit also das, was wir früher halt länger gebraucht haben, weil ich den Brief noch in die Post oder ein Telefonat geführt hat, das stimmt nicht. Ich mache halt jetzt 100.000 Mitteilungen mehr über E-Mail. Und ich kriege halt so und so viele E-Mails am Tag und schreibe sofort zurück. Früher hätte ich halt gesammelt und hätte meine Meinung überdacht. Und wenn ich einen Leserbrief schreibe, dann schreibe ich ihn, nachdem ich 3 Tage wirklich nachgedacht habe darüber. Heute höre ich was und schreibe sofort, Scheiße, bla 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 bla, irgendwas, da hast du das gesehen, bitte schalt hin. Und dann kommt schon das Nächste. Also wir kommen ja gar nicht mehr zum Denken. Und das ist, glaube ich, das größere Problem, dass wir so schnell zugeballert werden und wir uns da so in einer Geschwindigkeit durchführen lassen. Und das haben wir selber in der Hand. Das ist ja kein Naturgesetz. Also wir glauben ganz oft, habe ich den Eindruck, die Politik glaubt, dass vieles Naturgesetz ist, was die Technologie oder die Erfindungen, die Menschheit irgendwie vorangebracht hat, ist ein Naturgesetz. Mit Naturgesetzen hat das nichts zu tun. Die Schwerkraft, das ist ein Naturgesetz. Ja? Aber es ist kein Naturgesetz, dass ich so und so viele Stunden am Handy sein muss, dass ich das nicht gesetzlich eindämmen kann, dass ich nicht sagen kann, bis 16 Jahre gibt es absolutes Verbot für Social Media. Und wenn das nicht durchgehalten wird und man beweist, dass Eltern stellen fest, oh, mein Kind hat ein Social Media Konto, darfst den Provider verklagen oder Meta oder wen auch immer. Ja? Und die müssen dann auch wirklich Strafe zahlen, und zwar gewaltig Strafe zahlen. Dann ist das ganz schnell geregelt, dass kein Handybesitzer, der unter 16 ist, das macht. Das geht ganz schnell. Das müssen wir nur wollen als Gesellschaft. Das können wir entscheiden. Wir müssen uns das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen. Wir sind, also so blöd es klingt, aber wir sind das Volk. Wir sind die Gesellschaft. Ja? Und deswegen können wir auch Sachen machen. Wir müssen nur anfangen zu denken und zu sagen, okay, das ist nicht so festgeschrieben, dass das so sein muss.
Lass uns zu deiner Mama kommen und zu dem, was sie erreicht hat, weil vielleicht versteht man dann auch besser, was das heißt, das Heft wieder in die Hand zu nehmen. Du warst ein Kind, ein sozusagen oder 13 Jahre alt, also wie sagt man das, so ein Mittelding, wo meine Kinder auch momentan sind, also schon noch Kind, aber noch nicht ganz...
Damals glaube ich noch mehr Kind als heute Kind.
Ja, möglicherweise.
Ja, ich glaube schon.
Und wie hast du denn diesen Aktivismus, der eben ganz stark von deiner Mutter getragen wurde, eigentlich so erlebt, dass er ja bis heute in dir noch nachwirkt und alles, was du jetzt gesagt hast, ja auch durchaus Hoffnung zeigt, zu sagen, kann man wieder machen?
Ja, also auf Demos war ich schon im Kinderwagen. Das muss ich dazu sagen, ich glaube, ich war 4, wie meine Mutter gegen Atomkraft gegründet hat oder sowas, ja. Also das war sehr früh. Aber mit 13 war mir das natürlich, ich glaube, das war Heimburg damals. Und das war für mich deswegen einfach grandios, weil ich gesehen habe, das beschreibe ich auch im Buch, was das bedeutet, wenn Leute sich so engagieren. Und dann kam auch Greenpeace und das hat mich schon beeindruckt, weil das war so archaisch. Also das, was ich heute eher sagen würde, runter, langsam mit den Pferden, lasst uns in den Dialog treten, war damals natürlich in meiner Jugend mit dem Kopf durch die Wand. Ich wäre der Erste gewesen, der sich irgendwo angeschlossen hätte und eine Bombe gebastelt hätte. Ja? Auch wenn es mir wurscht gewesen wäre, für was. Ja? Hätte ja auch was anderes sein können. Aber ich war halt in diesem Umfeld, mehr oder weniger. Und ich glaube aber, das Faszinierende war gar nicht, also ich habe das mitbekommen. Ich habe das mitbekommen und man muss es anders aufsehen. Man muss es so sehen, wenn dein Vater eine Tischlerei hat, ja, dann weißt du, wie mit Holz gearbeitet wird. Du siehst das jeden Tag. Ob du dich dafür interessierst oder nicht, das ist wurscht. Du weißt ungefähr, was da passiert. Ja. Und irgendwann hast du dadurch mehr Wissen als ein anderer, weil du das einfach von klein auf bekommen hast. Wenn du auf einem Bauernhof aufgewachsen bist, wirst du mehr Ahnung von dem haben, also wenn dein Vater ein guter oder deine Mutter eine gute Bäuerin oder ein Bauer war, ja, so vorausgesetzt, ja. Dann wirst du wahrscheinlich mehr Ahnung davon haben als jemand, der in der Stadt aufgewachsen ist. Mit einer, selbst wenn sie schlecht waren als Bauern, wurscht. Das heißt, du nimmst was mit, du siehst was. Aber, und im Nachhinein hat sich das ja bei mir viel stärker dann herausgeprägt. Das ist ja eine Entwicklung gewesen. Die war nicht mit 13. Mit 13 habe ich diese Entwicklung nicht gehabt, dass ich das gut fand oder nicht gut fand. Eigentlich eher nicht gut fand. Ich fand es eher teilweise störend. Ja?
Warum?
Weil wir anders waren.
Ach so. Mhm.
Ja. Ja? Das ist nie positiv. Aber was meine Mutter eben, und das finde ich das wichtig, das ist das, was ich gelernt habe. Dieser Aktivismus war kein Kampf gegen wen, sondern war ein Dialog. Meine Mutter die sind auf die Straße gegangen mit Flugblättern und die haben versucht, immer Argumente zu finden. Die sind immer in den Dialog getreten. Und es war auch nicht, die sahen nicht anders aus als die anderen. Die haben sich anders verhalten, aber die sahen nicht anders aus als die. Da gab es natürlich welche, die anders aussahen. Die wurden auch anders angefeindet. Ja. Ja. Aber meine Mutter war eine Frau wie jede andere. Die sah nicht anders aus. Und die saß im Club 2 und hat mit Bruno Kreisky diskutiert und hat Argumente im Kanzleramt Argumente vorgebracht. Ja? Und auf der Straße eben auch. Genauso wie nicht nur im Kanzleramt gesessen, sondern auf die Straße gegangen, auf Plätzen gegangen oder die Flugblätter verteilt. Und wenn sie beschimpft wurde, dann haben sie versucht in den Dialog, hören Sie zu, so und so. Die sind, das haben wir auch gemacht, die sind in die Regionen gefahren, das finde ich auch, die waren bei Heimburg, da sind sie zur Bevölkerung hingegangen. Mit Biologen haben erklärt, was passiert hier genau. Die haben den Leuten genau erklärt, was passiert. In Zwentendorf. Den Bewohnern dort genau erklärt, was bedeutet das. Die haben Bürgerforen gemacht, wo sie gesessen sind, wo Leute kommen konnten, sich informieren konnten, was passiert eigentlich, was bedeutet das. Ja? Tschernobyl gab es noch nicht, aber es gab schon mehrere Vorfälle. Ein großes in der Nähe von New York, der war kritisch, es war sehr, sehr kritisch, das wusste man schon. Die Wissenschaftler haben schon gesagt, gefährlich ist es auf jeden Fall, wir können es nicht sagen. Und vor allem wissen wir nicht, wo wir den Müll lagern. Bis heute ist dieses Problem nicht gelöst. Wir haben es einfach. Also, das ist etwas, was wir komplett verdrängen. Das ist in der Diskussion kommt das nicht vor. Was das auch kostet, kommt in der Diskussion nicht vor. Ja? Entwicklungskosten werden übrigens bei Atomenergiekosten auch nicht mit eingerechnet. Und die sind gewaltig hoch gewesen. Ja. Also da werden viele Sachen, Fakten nicht eingerechnet. Das haben die alles mitdiskutiert. Das haben die alles erklärt. Das und das. Ja, wussten sehr genau. Waren sehr gut informiert. Das war kein oberflächliches Wissen, sondern es war ein sehr fundiertes Wissen. Die waren auf einem wissenschaftlichen Konsens. Ich muss dazu sagen, dass das Narrativ damals war, auch in der Politik, und das haben wir heute nicht mehr, egal, das geht durch alle Parteien durch, es gibt in der Politik kein Narrativ mehr, dass eine wissenschaftliche Mehrheitsmeinung als Narrativ annehmen kann. Das haben wir leider nicht mehr. Das haben wir nicht mehr. Deswegen ist es leichter gewesen, vielleicht. Ja. Aber auch das ist was wir ja wieder ändern können. Auch das ist wieder, sind wir wieder bei den Naturgesetzen. Das ist kein Naturgesetz, sondern das ist etwas, was wir zulassen. Und das können wir aber auch sagen, so ist es aber nicht. Und ich glaube, wir können, und das merke ich zum Beispiel, wenn mich Leute fragen oder irgendwas sagen über Böden oder so, und ich dann mit ihnen anfange zu diskutieren oder zu reden, relativ schnell habe ich Menschen, die sich dafür null interessiert haben und einer völlig anderen Meinung waren, merke ich, es gibt ein paar Punkte, da können die mitgehen. Da stellen sie fest, ja, stimmt eigentlich halt, da hat er eigentlich einen Punkt, das hat er recht, ja. Stimmt, das ist eigentlich nicht immer so gewesen oder so, ja, wir haben nicht immer einen Supermarkt vor dem Dorf gehabt, sondern es war gar nicht so kompliziert, im Dorf einzukaufen. War nicht so schlimm. Wir müssen nicht zwingend, und stimmt eigentlich, ich fahre 25 Minuten in die Richtung zum nächsten Supermarkt am Land und 25 Minuten in die andere Richtung bin ich auch spätestens in 25 Minuten wieder bei einem Supermarkt. Ja. Also ich glaube, wir müssen die Leute einfach beginnen, nicht in Gruppen einzuteilen und dort als Gruppe zu erwischen, sondern wir müssen die Leute privat erwischen, wir müssen die Leute alleine erwischen und ins Gespräch und in den Dialog bringen. Das ist, glaube ich, eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, aber ich glaube nicht, dass das nicht funktioniert. Und das ist das, was ich von meiner Mutter gelernt habe. Und das ist fundamental anders als Aktivismus heute. Aktivismus heute ist fast ausschließlich auf Social Media. Und dann verabredet man sich und dann geht man irgendwo demonstrieren hauptsächlich und redet aber nur mit denen, die halt in deinem Algorithmus das gesehen haben. Ja? Weil der Algorithmus ist nicht dafür ausgelegt, dass das alle lesen. Der Algorithmus ist für was anderes, der baut das anders auf. Das, was du siehst, sieht dein Nachbar nicht.
Ja.
Dein Feed ist ein völlig anderer als der von deinem Nachbarn.
Ja, aber das ist, da höre ich schon auch irgendwie was Hoffnungsfrohes sozusagen raus, dass man es eben auch anders gestalten kann. Vielleicht.
Entschuldige, aber ich glaube, wenn wir das schon wissen, wenn wir das schon wissen, verändert das was in unserem Denken?
Nein, ich glaube, was ganz Entscheidendes, was du gemeint hast, glaube ich, und gesagt hast, ist, dass man es. Dass man wegkommen muss von dem, ich bin sozusagen klimaaktivistisch, deswegen ziehe ich mich so an, deswegen habe ich diese Sprache, deswegen habe ich dann auch die Präpotenz, das kommt ja oft auch dazu, dass Menschen sagen, okay, das hat mit meinem Leben, mit meiner Lebensrealität nichts zu tun. Ja. Keine Ahnung, was die da reden und wie sich die gebärden, das kommt nicht an bei mir.
So ist es.
Und wenn man, und da komme ich vielleicht wieder zum Anfang, möglicherweise hast du da etwas in dir, mit deinem komplizierteren Außenseiterweg, dass du viel leichter auch bei unterschiedlichen Menschen einfach andocken kannst. Und vielleicht nicht, dass ich jetzt sage, du bist jetzt das Role Model, um den Klimaaktivismus wieder in einen Schwung zu bringen, wo er auch eben berührend ist. Ich glaube, dass das schon
emotionalisieren muss.
Genau. Dass man sich davon ein bisschen befreit, zu sagen, okay, wir haben jetzt alle wissenschaftlichen Paper sagen das und was die dann sagen, das klingt total kompliziert, weil normalerweise sagen die ja auch was unmittelbar, was mit dem Leben und mit der Realität zu tun hat. Das denke ich schon. Simon, ich muss zum Abschluss noch ganz kurz was Noch was Feministisches fragen. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Weil ich denke, dass es aktuellerweise schon die Männer sind, die all das verhindern, was uns zu einem guten Leben eigentlich bringen könnte, in den politischen Ämtern, aber auch sozusagen gesellschaftlich. Und ich weiß, du bist ein Feminist, oder zumindest hast du noch nie gesagt, dass du keiner wärst. Aber was tun wir denn mit den Männern, um ihnen diese patriarchale, ich bin nicht nur der Mensch, ist die Schöpfung, die Krone der Schöpfung, sondern der Mann dann auch noch extra und alles wird kapitalistisch so zusammengezimmert, dass das auch so bleibt. Was können wir da tun?
Also das ist wirklich, da gibt es keine kurze Antwort. Da müssen wir, glaube ich, wirklich eine Extrasendung dazu nochmal machen. Also ich finde wirklich, ich gebe dir ja in allen Punkten recht, ich glaube, dass wir zunächst einmal dahin kommen müssen, dass wir der Mehrheit erklären, was der Vorteil ist, wenn wir das nicht mehr alles nur mit Männern besetzen. Was jeder davon hat, wenn das so ist. Denn aktuell haben wir natürlich absolut was, also absolut, geht das alles in eine völlig andere Richtung, weltweit gesehen. Ja. Also wenn wir uns anschauen, was in Afghanistan möglich ist, ja, das ist wirklich eine Verrohung. Aber das ist auch eine Hoffnung für uns, glaube ich. Weil damit können wir, glaube ich, selbst den Männern erklären, die ganz woanders stehen, dass das doch nicht mehr normal ist. Also jetzt beim Erdbeben zum Beispiel sind Frauen nicht rausgeholt worden teilweise und Mädchen, weil man sie nicht berühren darf. Weil es gefährlich ist, eine Frau, die fremd ist, anzufassen. Ja? Dass man ein Auge schon zumacht, weil ein Auge reicht, dass sie keine Stimmen von anderen Frauen, die nicht zur Familie gehören, das ist ja, das würden wir ja nicht einmal der schlimmste industrielle Massentierhaltungsbetrieb würde das ja nicht einmal tun bei uns. Ja? Das ist ja wirklich in eine Richtung und das, glaube ich, ist für uns wiederum, so schrecklich das klingt, wieder eine Hoffnung, dass wir sagen können, hallo, schaut mal her. Es geht wirklich in eine völlig falsche Richtung. Das kann doch für euch nicht, das kann sich doch keiner wünschen. Das kann doch niemand wünschen. Jeder Mann auf dieser Erde, der ein Kind bekommen möchte, könnte eine Tochter bekommen. Und das kannst du doch für deine Tochter nicht wollen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja? Und ich glaube, das ist schon mal was, was wir langsam mal wieder zurückbringen müssen. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Männer, die anders aufgestellt sind als bis jetzt als Unterstützer. Ja? Das Wort Feminismus ist Angst bei vielen Männern. Ja? Das müssen wir auch lernen, glaube ich, in eine andere Richtung zu bringen. Ja? Was ich irgendwie auch rausgelesen habe bei vielen Studien ist, wenn du eine Minderheit bist, Frauen sind keine Minderheit, aber wenn du jetzt eine Minderheitsgruppe bist und was durchsetzen möchtest, dann erklär ihnen nicht, warum du das Recht dazu hast, sondern erklär ihnen, warum die anderen was davon haben, dass du mehr Rechte hast, warum ihr Leben besser wird. Ja? Also ich glaube, wir müssen stark dazu übergehen, zu erklären, warum das Leben besser ist, wenn mehr Frauen an der Macht sind. Das müssen wir, glaube ich, wir müssen in der Erzählung einfach ein bisschen anders werden. Leicht wird es sowieso nicht, aber wenn es zumindest bei uns schon mal besser wird. Und da müssen wir, glaube ich, auch echt radikaler werden. Ich glaube wirklich, wir müssen ganz klar auch Religionen in ihrem Männerbild ganz klar gesetzlich beschneiden. Das kann nicht sein, dass wir das durchgehen lassen. Ja? Ich finde, das kann nicht sein, dass wir das so durchgehen lassen, dass Religionen Unterschied machen zwischen Mann und Frau. Das machen alle Weltreligionen. Ja? Das finde ich eigentlich nicht zulässig. Ja? Das ist absurd, ja? Hatte ich vorher schon erklärt, warum. Ich sehe es aus einer naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise. Das kann nicht ernst gemeint sein. Ja? Das kann mir keiner argumentieren. Dieses Argument gibt es schlichtweg nicht dafür, dass ich das verstehen könnte. Ja?
Ja, das ist halt das beim Glauben. Man kann halt glauben, was man will, und das haben Kirchen sozusagen und
so Religionen ist es, genau, das kann man.
Sehr gut für sich.
Das
für
kann
sich
man, auch aber man sagen. Kann auch trotzdem ganz klar sagen, das geht nicht und das geht, ja. Wie ich ein Kind war, sind alle Frauen mit Kopftuch in die Kirche gegangen, ja. Kann mich noch gut erinnern, ja. Das macht heute keine mehr. Und keiner, der religiös ist, katholisch-religiös, weil so bin ich aufgewachsen, römisch-katholisch bin ich aufgewachsen, würde sagen, das geht nicht, das ist gegen den Glauben, das würde keiner mehr sagen. Ja. Ich habe zu Hause zwei Plakate hängen, Tourismusplakate aus den 70er Jahren aus Pakistan, zwei. Da sind Frauen drauf mit bunten Kleidern und mit offenen Haaren.
Ja. Ich weiß, die gibt's. Ich habe bei der Wienerin mal eine Fotoserie gemacht, ja. aus dem Iran aus den 70er Jahren.
Ja. Das ist wirklich, also das ist was anderes, ja. Und das müssen wir schon alles auch wieder zurückholen in die Köpfe. Und dann, das war nicht immer so. Und es muss dann auch nicht immer so sein, weil das ist kein Gesetz. Auch das ist kein Naturgesetz.
Gut, den Feminismus ein bisschen anders aufladen, das nehme ich mir jetzt noch mit.
Es ist schwierig, ich kann es total verstehen. Ich glaube aber auch, muss ich auch sagen, das geht mir auch wirklich manchmal auf die Nerven, muss ich sagen, da bin ich wieder bei Social Media, dass ganz schnell dieses Thema Feminismus auch als Vehikel für viele genommen wird, damit sie da schnell in ihrer Blase nach oben fahren. Und das ist wirklich was, da muss man ehrlicherweise auch ein bisschen sagen, nämlich die echten Aktivistinnen müssen ein bisschen sagen, schön, dass du uns unterstützt, aber unterstütze uns bitte so und so und nicht so. Ja? Also da muss man, glaube ich, auch klar, also nämlich die wirklich echten Aktivistinnen dann auch sagen, das ist ein Bärendienst, den du uns hier erweist. Das ist nicht richtig. Bitte, dann verhalte dich so und so. Dann, also weißt du, nicht das nutzen, um in der Blase besser dazustehen. Das kann nicht der Grund sein.
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Auch vielleicht müssen wir das wirklich nochmal in einem eigenen Setting nochmal nachbesprechen.
Weil ich auch glaube, entschuldige, das muss ich noch sagen, weil ich auch glaube, da sind wir wieder beim Kapitalismus. Der Kapitalismus ist einfach auch ein großes Problem für den Feminismus, für viele. Weil du zuerst gesagt hast, das kannst du mir alles schön erzählen, aber ich bin in einer anderen Lebenssituation und deswegen glaube ich das nicht. Und da sind wir wieder, der Mann verdient einfach mehr. Und dann hat der Mann mehr verdient. Und die Frau das Kind bekommt, ja, wenn wir in so einer klassischen Familienposition sind und du 60% für die Miete zahlen musst, ist die Entscheidung klar, dass der Mann mehr arbeiten wird und die Frau automatisch mehr zu Hause sein wird. Also wir können dieses Problem ohne diesen Wahnsinnskapitalismus zu lösen nicht mitdenken. Das müssen wir mitdenken einfach. Und das dürfen wir nicht rausnehmen. Das ist elementar wichtig. Ja. Also Feminismus fängt beim Kapitalismus an ein bisschen.
Ein schönes Schlusswort. Lieber Simon, vielen lieben Dank für deine Gedanken. Das kann man noch ganz gut vertiefen. Es geht in jedem Kapitel wieder um noch ein bisschen was anderes. Also ich fand es recht spannend und empfehle es euch gerne. Geht's noch, heißt es, Betrachtungen eines Überforderten. Im Überreuter Verlag erschienen. Lieber Simon, vielen Dank.
Ich sage danke, Barbara.
Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.